Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Sportbox, Toni.ai, für manche würden diese zwei Jobs ausreichend sein. Für dich nicht, du hast dann 2019 mit Sportstack Austria eine Vernetzungsplattform für Stakeholder in den Bereichen Sport und Technologie geschaffen. Und, das wissen wir jetzt, im Frühjahr 2020 hast du dann wohl deine größte Beförderung erfahren. Du wurdest zum Nachfolger von Tom Berger als Geschäftsführer der Spuser Handballligen für all jene Hörer aus dem Ausland. Das sind die zwei höchsten Spielklassen Österreichs ernannt. Erzähl unseren Hörern vielleicht kurz, wie ist dein Weg dorthin vonstatten gegangen? Wie erfahrt man von seiner Ausschreibung? Wie bereitet man sich darauf vor? Wie läuft das Hearing ab?
Ja, mit dem Tom Berger war ich immer in Kontakt. Die Jahre sozusagen, also vom Podcast haben wir ja vorher schon kurz geredet, den ich sozusagen moderieren durfte für die Liga, und wir waren immer wieder so als Sparringpartner im Austausch. Er hat mich gefragt, wie schätzt du das ein, wie schätzt du das ein. Mit Toni AI waren wir Partner der Liga, haben also auch für die Liga ein Projekt umgesetzt. Und ja, er hat mir dann erzählt, dass er sich verändern möchte und ob ich mir vorstellen könnte, dass sozusagen zu übernehmen als Geschäftsführer, habe ich in der ersten Reaktion gesagt, nein, ich bin ja nicht verrückt. Und dann nach ein bisschen Reflektieren musste ich mir eingestehen, dass ich schon handballverrückt bin. Ja, und habe dann gesagt, ja, okay, ja, überlege ich mir, schaue ich mir an. Und dann hat die Liga einen sehr professionellen, würde ich sagen, Auswahlprozess gestartet, ein Assessment Center, wenn man so will, mit mehreren Stufen. Und da habe ich mich dann ja sozusagen ganz normal, auch wie alle anderen Kandidaten auch, beworben und wurde dann am Ende glücklicherweise für mich auserwählt.
Wie intensiv hast du dich auf dieses Hearing, auf dieses Assessment Center vorbereitet?
Schon intensiv eigentlich. Also erster Schritt war für mich eigentlich mal eben heraus zu kristallisieren, ob ich das überhaupt wirklich will. Ja, weil mir auch mit der Erfahrung aus dem Fiverr-Management und generell sozusagen als Spieler war ich auch immer schon jemand, der ein bisschen versucht hat, über diesen Tellerrand hinauszublicken. Plus, ich habe immer jahrelang in der Anwaltskanzlei gearbeitet, also ich kenne auch das normale, unter Anführungszeichen, Berufsleben. Habe schon gewusst, was einem im Sport in Österreich und noch dazu in einer sogenannten Randsportart erwartet, dass das schon in Richtung 24-7 und Wochenende gibt es halt nicht so richtig. Und wenn dich um 19.30 Uhr jemand anruft oder um 21 Uhr am Abend, kannst du jetzt auch schwer sagen, ich bin jetzt im Feierabend, weil viele sind halt auch ehrenamtlich unterwegs, für die können nur um 19 Uhr oder um 21 Uhr telefonieren. Ja, also das ist schon, dessen muss man sich bewusst sein. Das heißt, das war mal der erste Schritt für mich herauszufinden und gemeinsam mit meiner Frau und Familie können wir uns das vorstellen. Und dann war es insofern intensiv, weil ich mir, und da bin ich dann mit allen Vereinen in den Austausch gegangen, was sind überhaupt die Themen, die erwartet werden von der Liga-Geschäftsführung. Und da wollte ich auch schauen, passt das überhaupt zu dem, was ich sozusagen einbringen kann. Und dann, ja, und dann gab es halt mündliche, schriftliche Hearings, noch ein mündliches Hearing etc. Und so war dann der Auswahlprozess, ja.
An coole Ereignisse im Leben erinnert man sich oft ganz genau zurück. Wann und wo hast du schlussendlich von deiner Ernennung zum Geschäftsführer erfahren?
Das ist auch eine gute Frage, muss ich nachdenken, weil ich glaube, es war sozusagen, es war, glaube ich, vereinbart, das Telefonat mit unserem Präsidenten, also mit Boris Nemsic, der gleich bei Mail, ob ich quasi am nächsten Tag dann und dann erreichbar bin. Insofern war es dann nicht ganz überraschend. Ich wusste natürlich nicht, ob es ja oder nein ist, aber dass das eine Möglichkeit ist, war nicht ganz überraschend. Ich glaube, ich war mit meinen beiden Kindern im alten AKH im 9. Bezirk, weil damals ja Lockdown-Zeiten waren. Und ja, habe halt irgendwie versucht, sie zu bespaßen und gleichzeitig zu telefonieren. Irgendwie so ähnlich, glaube ich, ist das gelaufen.
Dort hat sich nicht viel geändert, ne?
Ja, manchmal ist es immer noch so, ja, dass ich beide, ja, es ist natürlich schwierig, man versucht sowohl seinen Kindern als auch seine beruflichen Aufgaben die Aufmerksamkeit zu geben, die sie jeweils verdienen. Das gelingt meistens, aber nicht immer. Manchmal gibt es sozusagen Schnittflächen. Ja, genau.
Du warst in deiner aktiven Karriere Kreisläufer. Du hast vorher schon gesagt, da muss man schmerzbefreit sein. zur Erklärung für unsere vielleicht nicht ganz so handballaffinen Zuhörer, der Kreisläufer ist dazu da, viele Tore zu schießen, wird aber dadurch natürlich auch von der Verteidigung des Gegners dementsprechend hart rangenommen und darf daher auch nicht sensibel sein, weil es halt auch nicht immer lustig ist, Kreisläufer zu sein. Und wenn ich jetzt kurz die Eigenschaften zusammenfassen darf, die so ein Kreisläufer mitbringen sollte, das sind Standfestigkeit, ein guter Blick fürs Spiel, schnelles Umschalten, perfekte Kontrolle über das Arbeitsgerät, in dem Fall den Ball, hart im Nehmen und Mitspielern Freiräume öffnen. Wie sehr lassen sich deine Eigenschaften als Kreisläufer auf deine Position als Geschäftsführer der Spuser Handball liegen, umlegen?
So, viel Spaß mit der Antwort.
Könnte jetzt länger dauern. Nein, ich finde, du hast das super zusammengefasst. Also Mitspielern Freiräume öffnen und Tor und Aufgabe, Tore zu schießen. Ich glaube, das sind die zwei wesentlichen Aufgaben, die man als Kreisläufer hat. Und die widersprechen sich auch auf eine Art. Ja? Weil ich denke, dass es einfach jetzt taktisch beim Handball so ist, dass wirklich ein Kreisspieler in erster Linie dazu da ist und 90% seiner Zeit dafür verwendet, um die Mitspieler, um denen möglichst gute Wurfpositionen zu arbeiten, indem man wegsperrt, wie das bei uns heißt, oder blockt oder einen Gegenspieler auf sich zieht etc. einfach Freiräume schafft. Und andererseits dann, wenn man den Ball hat, beziehungsweise dann, wenn man sich für sich Platz erarbeitet hat, gemeinsam mit den Mitspielern, dann halt auch Tore wirft. Und da die Balance zu finden, wann arbeite ich für eine Mannschaft, wann arbeite ich für die anderen und wann arbeite ich für mich unter Anführungszeichen und so gesehen auch natürlich ja wieder für die Mannschaft, wenn man ein Tor erzielt. Das ist, glaube ich, etwas, was man sehr, sehr gut ins Berufs-, ins Businessleben, ins Sportbusinessleben mitnehmen kann. Und jetzt als Geschäftsführer ist ja meine Aufgabe, in erster Linie meine Aufgabe, die Liga zu vermarkten. Und da stellt sich auch die Frage, ist es jetzt gerade wichtig, dass sozusagen wir als Liga einen Vermarktungserfolg feiern? Oder geht es auch manchmal darum, den Vereinen Freiräume zu schaffen und Möglichkeiten und Plattformen zu bieten, damit sie besser vermarkten können. Beides führt uns am Ende zum Erfolg und ich glaube, diese Mischung ist, glaube ich, die es ausmacht und das ist sicher etwas, was man beim Handball, oder was ich in meiner Position im Handball lernen konnte.
Du bist jetzt bald ein Jahr lang Geschäftsführer der Spuso Handball Ligen und das, ich glaube, das kann man so sagen, sicher nicht in der einfachsten Zeit der letzten Jahre und Jahrzehnte. Konntest du dich überhaupt schon in die Basics einarbeiten?
Nein.
Oder jetzt lass mich ausreden, hechelst du noch von einem Notfallthema zum nächsten?
Ich glaube, den Satz, den ich am häufigsten gehört habe, vor allem im Sommer, war: Gratuliere, na, da hast du ja super Zeit ausgesucht zum Anfangen.
Ja,
die Zeit habe ich mir eben natürlich nicht ausgesucht, sondern entwickelt hat sich das Ganze eben circa vor einem Jahr, da gab es ja Corona noch nicht so wirklich auf unserer Bildfläche. Als es dann in die finale Phase des Assessment Centers kam, war schon klar, was auf mich zukommt. Und so wie beim Kreisspiel bin ich vielleicht auch nicht der Typ, der sich immer den einfachsten Weg irgendwie aussucht. Insofern, glaube ich, passt das auch ganz gut. Ja, es war natürlich ungewöhnlich und Einarbeitungsphase und etc. gab es nicht. Ich glaube, das war auch ein großes Asset, was ich mitgebracht habe, dann als ehemaliger Spieler, Nationalteamspieler etc. auch eine gewisse Bekanntheit im österreichischen Handball und natürlich auch die meisten Leute kennend und das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber noch mehr kannten mich sozusagen, hat natürlich extrem geholfen. Es gab keine Vorstellungsrunde, ja. Es ging los und war Krisenmanagement eigentlich nicht am Tag 1, sondern am Tag minus 20, sage ich jetzt einmal. Und insofern, ja, so gesehen hechelt man eigentlich noch ein bisschen sozusagen von Feuerwehrjob zu Feuerwehrjob und versuche natürlich parallel immer auch mittel- und langfristige Ziele im Auge zu behalten. Und ich habe bei meiner Präsentation, also bei der Generalversammlung den Vereinen gegenüber auch gesagt, dass wir werden versuchen müssen, dass wir sozusagen die kurzfristigen Notwendigkeiten immer challengen mit, ist das mittel- und langfristig sinnvoll? Ja, passt das in unser Gesamtbild? Weil Aktionismus ist, finde ich, halt in einer Krise, egal ob am Spielfeld oder außerhalb, immer das Schlechteste. Also man muss schon auch immer die Perspektive im Auge behalten und schauen, dass das ins Gesamtbild passt.
Die Handballligen haben ja durch das Engagement von Bewerbssponsor Spuso, das ist ein österreichischer Discount-Handy-Tarifanbieter, einen merkbaren Aufschwung erfahren. Was sind aus deiner Sicht die Hauptaufgaben, um nach der Coronavirus-Pandemie diesen Schwung wieder aufnehmen zu können?
Ja, ich glaube, dass die Hauptaufgabe aktuell ist, dass wir diesen Schwung, der natürlich gebremst ist, nicht komplett verlieren und dass wir eben bereit sind, nachher wieder voll loszustarten. Und mittlerweile gibt es ja, glaube ich, keinen Sportler, der, wenn er sich verletzt, nicht auf sein Instagram-Profil dann schreibt, Comeback Stronger. Das gehört schon irgendwie so zum guten Ton, aber es hat natürlich auch was Wahres, ja, dass man sagt, okay, wir versuchen diese Phasen auch zu nutzen und natürlich einerseits eben Krise zu bewältigen, ganz akut, aber gleichzeitig auch uns so aufzustellen, dass wir nachher wieder voll losstarten können. Und da sind natürlich Dinge wie Digitalisierung, die zum Glück und mein Vorgänger in großartiger Art und Weise aufgebaut hat, ein wichtiges Steckenpferd, dass wir daraufhin weiter setzen, dass wir weiterhin ein verlässlicher Partner sind, auch unseren Sponsoren und Partnern gegenüber. Und das gilt natürlich alles durch die Krise gut durchzutragen, sage ich mal, um danach wieder bereit zu sein, sozusagen auch, wenn man so will, so Dinge eben wieder mehr Schwung und noch mehr Fahrt aufzunehmen. Ja.
Auch wenn es in diesen Zeiten sehr schwierig ist, diese Frage jetzt zu beantworten, versuchen wir uns vielleicht trotzdem in die Lage hineinzuversetzen, dass dieses Comeback Stronger gelingt nach der Coronavirus-Pandemie. Welche Ziele hast du dir grundsätzlich kurz- und mittelfristig als CEO gesteckt, beziehungsweise an welchem wirst du dann noch vom Board gemessen? Vielleicht kannst du die zwei wichtigsten für den Sportbereich, aber auch für den Wirtschaftsbereich nennen.
Starte ich mit dem Wirtschaftsbereich, weil das ja sozusagen die primäre Zuständigkeit als Liga ist. Ich glaube, es ist wirklich die letzten Jahre extrem gut gelungen, auch gemeinsam mit Spuso, wie ihr vorher angesprochen habt, uns als wirklich sehr beweglichen, als sehr innovativen, wenn man so will, ein bisschen start-upigen Partner oder Liga im österreichischen Sportbusiness zu etablieren und eben gleichzeitig als sehr verlässlichen Partner. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das weiterhin sind, durch die Krise bleiben. Das ist sozusagen dieses eine Ziel, dieses Image ist vielleicht das falsche Wort, aber diese Positionierung, die wir uns hart erarbeitet haben über die letzten Jahre, der Tom Berger und das Team und die Vereine natürlich auch in erster Linie, das weiter zu stärken. Ja, das ist so ein vielleicht schwer messbares Ziel, aber das ist das eine große Ziel. Und das zweite, das ist leichter messbar und es ist sehr, wie soll man sagen, sehr profan. Auf eine Art ist einfach das Budget auszubauen. Ja. Das sind die zwei großen wirtschaftlichen Ziele. Sportlich gesehen ist es so, dass wir hier in einer sozusagen Zusammenarbeit mit dem Verband, also mit dem ÖHB stehen, der ja eigentlich für den Spielbetrieb an sich der Liga etc. Zuständig ist. Und unser Ansinnen ist es natürlich, dass wir auch im sportlichen Bereich uns weiterentwickeln und ein gutes Produkt abliefern. Aktuell ist da das größte Ziel, dass das Produkt überhaupt gibt, also dass wir überhaupt spielen können. Das war vor allem im Sommer wirklich eine riesen Herausforderung. Wir waren die erste Indoor-Liga in Österreich, die gestartet hat. Wir waren Anfang September, wir waren eine der ersten Indoor-Ligen in Europa, die mit Zuschauern gestartet hat. Also wir waren da, wir haben vor den Fußballern mit Zuschauern wieder gestartet. Also wir waren ja wirklich sehr, sehr früh dran und da war sehr, sehr viel Arbeit dahinter, dass wir überhaupt spielen können und dass unser Produkt überhaupt noch gibt sozusagen. Das ist das eine, das aktuell sozusagen große Ziel, dass uns das weiterhin gelingt. Und das zweite große Ziel ist, dass wir haben schon eine Lizenzierung, aber dass wir da weiter uns professionalisieren. Das auch jetzt nicht nur als strenge Lizenzierung, sondern auch als Qualitätsmanagement und als sozusagen Unterstützung auch für die Vereine sind. Wir haben jetzt in einigen Jahren noch die zweite Liga dabei, das heißt die Range vom Top-Club bis zum sozusagen manchen Vereinen in der zweiten Liga ist eine sehr, sehr breite im österreichischen Handball. Und dass wir da Schritte vorwärts machen, sowohl sportlich wie auch wirtschaftlich, ist auch ein großes Ziel.
Also als banaler Sportfan könnte man jetzt meinen, eine Lizenzierung kann ja nicht die große Schwierigkeit sein. Ich setze einfach oder lege neue Richtlinien fest und die Clubs haben sich daran zu halten. Oder steckt da schon sehr viel Lobbyingarbeit im Vorhinein dahinter?
Ja, also du hast völlig recht. Man könnte sich sozusagen so einfach machen, aber wie ihr beide ja auch die österreichische Sportlandschaft kennt, wäre das jetzt auch nicht realistisch. Ja. Ich denke, im Sport ist es wichtig, dass man sehr, sehr ambitionierte Ziele hat, vielleicht auch manchmal Ziele, die nicht realistisch sind, um wirklich eben sich voll, um wirklich alles aus sich rauszuholen. Aber natürlich müssen wir auch einen gewissen Realismus haben. Wenn wir jetzt in eine Lizenzierung reinschreiben, eine Halle sollte auf allen vier Seiten eine Tribüne haben, schön, dann können wir das wo reinschreiben, aber dann spielen wir wahrscheinlich noch in drei Hallen in einem halben Jahr in Österreich. Mhm. Also das muss natürlich auch mit den Gegebenheiten zusammenpassen, die die österreichische Sportlandschaft hergibt, die die Ressourcen unserer Vereine hergeben. Und es soll challenging sozusagen für die sein und wirklich herausfordern, aber es sollen auch Ziele sein, die realistisch umsetzbar sind in einem gewissen zeitlichen Rahmen.
Ambitionierte, aber realistische Ziele? Dann lass uns am besten gleich darüber sprechen, wie du diese Ziele erreichen willst, den Weg dorthin. Bleiben wir beim, oder steigen wir ein beim Finanziellen. Wie stark ist das Vermarktungspotenzial der Liga erschöpft, beziehungsweise in welchen Bereichen siehst du künftig die größten Chancen, noch mehr Erlöse zu erzielen, zu wachsen?
Das Vermarktungspotenzial der Liga wurde in den letzten Jahren, also vor allem von meinem Vorgänger, von Tom, enorm gut ausgeschöpft zum einen und vor allem sensationell gut erweitert. Also als mein Vorvorgänger, der Ronald Mayer, hat, glaube ich, sehr gut die Liga strukturiert und sozusagen die Vereine zusammengebracht etc., so, wenn man so will, das Feld aufbereitet. Und Tom Berger hat es dann wirklich sensationell geschafft, hier die Vermarktungserfolge zu verhundertfachen, und das ist jetzt keine Übertreibung. Insofern ist da wirklich sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ich glaube, was jetzt eine sehr, sehr spannende Frage sein wird, ich habe das, oder vorher, als wir darüber gesprochen haben, was habe ich aus meiner Kreisläuferkarriere sozusagen mitgenommen, im Sinne von Freiräume schaffen und selbst Tore erzielen, wird es jetzt, glaube ich, sehr wichtig sein, diese Balance zu finden. Wo macht es Sinn, dass wir als Liga selber sozusagen, also Vermarktungsflächen von den Vereinen nehmen und die selber vermarkten? Und wo macht es Sinn, Vermarktungsflächen, entweder das sogar den Vereinen teilweise zurückzugeben oder zumindest gemeinsam neue Vermarktungsflächen zu schaffen? Ja. Und ich glaube, dass dieses gemeinsam neue Vermarktungsflächen zu schaffen, dass da noch am meisten Potenzial da ist. Klar, das Naming Right der Liga kann man nur einmal vergeben. Klar, aber es gibt viele, viele andere Bereiche, wo man kreativ sein kann, wo es auch ein Vorteil ist, wenn man eine unter Anführungszeichen kleine Liga ist, und das wollen wir nutzen.
Bei dir spielt das Thema Digitalisierung seit jeher eine große Rolle. Auch ein Thema, das schon seit einigen Jahren jetzt bei Verbänden, Ligen und Vereinen immer wichtiger wird. Mit Toni.ai und der Gründung von Sportstake hast du in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass du es nicht nur kannst, sondern dass du es auch willst. Mit welchen Maßnahmen führst du den österreichischen Handball ins digitale Zeitalter? Oder ist er dort schon?
ist er aus meiner Sicht bis zum gewissen Grad schon. Natürlich geht immer mehr. Also selber bin ich ja, ich bin weit entfernt von einem Entwickler und ich bin auch kein Techniker, also ganz und gar nicht. Ich habe nur eine gewisse Affinität dafür, oder beziehungsweise noch viel eher, ich denke, es sind die Zeichen der Zeit. Und ich finde auch, dass gerade diese Corona-Zeit oder Corona-Krise das sehr, sehr gut aus meiner Sicht zwei Dinge gezeigt hat. Einerseits, es geht nicht ohne Digitalisierung, es geht einfach nicht ohne. Ja. Genauso hat aber die Krise auch gezeigt, dieser menschliche Kontakt ist auch durch nichts zu ersetzen. Also es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist einfach beides. Ja. Und es wurde schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel in dem Bereich Digitalisierung getan. Also einerseits ist so dieses klassische, wir werden unser eigenes Medium. Ja. Also da ging es darum, dass man Social-Media-Kanäle aufbaut, dass man, so wie ich vorher erwähnt habe, einen Podcast macht, dass man gerade im Bereich TV und Livestream neue Formate und Möglichkeiten schafft. Also die Spuso-Liga hat sehr frühzeitig mit Laola 1 eine wirklich sehr, sehr gewinnbringende Kooperation, was Livestreaming betrifft, gestartet in einem Dreiecksverhältnis mit dem ORF. Also ich glaube, etwas, was durchaus dann auch zum Beispiel für die zweite Fußball-Bundesliga in Österreich ein Vorbild war. Das sehe ich alles im Bereich Digitalisierung. Ich sehe im Bereich Digitalisierung eine Datenpartnerschaft mit Sportradar, die wir über viele Jahre aufgesetzt haben, wo wir einfach die Möglichkeit haben, jedes Spiel einen Live-Ticker anzubieten, die Daten zu verwerten etc. Das sind einfach spannende Dinge, die man dann auch weiterverwenden kann. Es gibt mit Ticketmaster einen Ticketanbieter, der sozusagen die ganze Liga abdeckt. Ja, das ist, war etwas, was wirklich schwierig war, auch umzusetzen die letzten ein, zwei Jahre, weil es natürlich gar nicht so einfach ist, dem einen oder anderen Verein davon zu überzeugen, was das jetzt für einen Vorteil hat, wenn man ein zentrales Ticketsystem hat. Und jetzt am Anfang dieser Saison, bis solange wir noch Zuschauer haben durften, war es ein riesen Asset plötzlich. Ja. Und wir hatten einfach diese digitale Lösung schon, die es gebraucht hat, um Zuschauer in die Hallen bekommen zu dürfen. Und diese Dinge wollen wir weiter ausbauen und weiter forcieren. Und ich glaube, dass da noch gute Möglichkeiten und Potenziale gibt. Und dass ich natürlich mit meiner, sozusagen nicht mit meiner persönlichen, mit meinem Know-how im Sinne von der Bereitschaft, sich da weiterzuentwickeln, auch was dazu beitragen kann.
Eines hast du jetzt noch nicht erwähnt bei der Digitalisierung. Wir haben in unserem Netzwerk uns umgehört und haben erfahren, die Spuso-Liga steht kurz vor Abschluss einer Kooperation mit RS Digital.
Ja, das ist ja Wahnsinn, wie gut informiert
sind. Wir haben uns wieder krasser einfach zu gut vernetzt.
Ich schwafel da herum und halte mich da, aber gut. Ja, Entschuldigung.
Es sollen ja alle Handballhallen des, der erste Gießen mit einem Kamerasystem ausgestattet werden, das Remote-Übertragungen, das ist sprich Übertragungen ohne personelle Ressourcen vor Ort, das auch jetzt im Covid-Zeitalter ganz, ganz interessant, ermöglichen soll. Was ist da dran?
Ja, es ist gut recherchiert, kann ich sagen. Nein, es ist so, dass wir haben uns im Sommer intensiv natürlich die Frage gestellt, oder uns war klar, Geisterspiele kommen auf uns zu. Das war jetzt ja keine Überraschung. Ja, also wir wurden von der zweiten Welle nicht überrascht, sage ich jetzt mal so, wenn ich mir das so hier erlauben darf. Und haben uns demzufolge überlegt, okay, wie können wir unsere Spiele abdecken. Im Gegensatz zu jetzt Fußball oder Eishockey etc. haben wir, oder Basketball auch, haben wir jetzt keinen TV-Vertrag, wo alle Spiele der Liga abgedeckt sind. Also war klar, okay, was machen wir? Wir versuchen einerseits die herkömmliche TV-Produktion auszubauen und haben es geschafft, Krone TV als dritten Partner neben ORF und Laola, die seit langer Zeit treue und ganz, ganz wichtige Bausteine sozusagen der Vermarktungsmöglichkeiten der Liga sind, geschafft, auch Krone TV mit an Bord zu holen und haben jetzt drei sozusagen nationale TV-Partner, konnten so ja, in etwa von 140 Saisonspielen in der ersten Liga sind wir jetzt bei 70 bis 90 Spielen, die so abgedeckt werden. Bis Weihnachten hatten wir 80% der Spiele in einem der drei TV-Sender. Also das ist schon mal ein großartiger Schritt für uns gewesen, von einem hohen Level noch einmal zusätzliche TV-Produktionen bewerkstelligen zu können. Und parallel dazu haben wir uns auch, und das hat sicher auch damit zu tun, dass ich die letzten Jahre mit Toni AI natürlich auch viel unterwegs war, viel international auch gesehen habe und eben auch dieses Thema automatisierte Videoproduktion immer wieder verfolgt habe bei Business-Veranstaltungen etc. Und wie das dann so ist, wenn man so einen Job antritt, dann tritt natürlich auch der ein oder andere an dich heran und möchte was verkaufen. Und für dieses Thema war ich natürlich sehr offen, weil ich das eben schon mitgenommen habe. Und dann haben wir im Sommer sehr intensiv begonnen, uns damit auseinanderzusetzen, zu testen. Und RS Digital war einer der Anbieter, mit denen wir von Anfang an gesprochen haben und haben sich da herauskristallisiert, dass wir dieses Projekt mit ihnen gemeinsam umsetzen wollen. Das wird jetzt eine der wesentlichen Aufgaben in den nächsten Wochen und Monaten sein, das auch zu realisieren. Ich hoffe, das gelingt uns. Ich bin da guter Dinge. Das ist natürlich für uns schon ein Mammutprojekt. Aber das kann auch etwas sein, was uns wirklich aus meiner Sicht nochmal einen richtig großen Push gibt und wirklich alle Spiele live anbieten zu können. Und nicht nur das, es hilft uns ja auch, wenn wir jetzt sozusagen von Wirtschaft und Sport sprechen, es hilft uns ja auch enorm in der Spielanalyse, in der Trainingsanalyse. Es gibt die Möglichkeit, auch Trainings sozusagen automatisiert zu filmen, zu analysieren, live zu analysieren. Also es gibt da viele Möglichkeiten, wie wir das nutzen können.
So, bevor ich dich jetzt aus dem Thema rauslasse, noch zwei Fragen in einer. Wann geht's los und wo, auf welcher Plattform werden diese Spiele zu sehen sein?
Beides kann ich noch nicht beantworten. Wann geht's los? Hoffentlich bald. Wie gesagt, wir sind da sozusagen in der finalen Phase, das zu fixieren und auch die Finanzierung aufzustellen. Das ist nicht so einfach, logischerweise. Also das kann ich nicht beantworten. Und auch auf welcher Plattform ist so noch nicht final geklärt. Es gibt natürlich verschiedene Varianten. Wichtig wird sein aus meiner Sicht, dass wir es einerseits zentral bei der Liga behalten und das sozusagen auch kontrollieren im Sinne von Qualitätsmanagement und auch nutzen können und andererseits eben den Vereinen auch die Möglichkeit geben, das sozusagen zu regionalisieren und so, dass auch wirklich jeder Verein und gerade auch in der zweiten Liga sehe ich da extrem viel Potenzial, ja, weil da natürlich die TV-Abdeckung noch viel, viel dünner ist als in der ersten Liga und werden wir dann sehen. Vielleicht, also ihr werdet es sicher verfolgen und wir werden es kundtun.
Wir werden es von dir wissen.
Ja, genau. Wann und wo es losgeht. Wir hoffen bald.
Na, Spaß beiseite. Eine kurze Frage. Aus Sicht der TV-Zuschauer ist noch nicht geklärt, ob es für die eine Veränderung geben wird. Sprich, nein. Es könnte ja auch nur die Produktion betreffen und nicht den Output des Live-Contents.
Ja, also vielen Dank für die Nachfrage. Ganz, ganz wichtig ist uns, wir sehen das als Ergänzung zu bestehenden TV-Produktionen. Also das ist wirklich wichtig zu betonen. Ja. Also eine TV-Produktion, wie sie Laola, wie sie der ORF, wie sie Krone TV machen, ist natürlich eine andere Qualität jetzt. Und es ist auch etwas anderes. Da geht es darum, wird dort mit 3, 4, 5, 6 Kameras übertragen. Es steht dort ein Moderator am Spielfeld und ein Kommentator sitzt in der Box mit einem Experten etc. Und das andere ist eine Erweiterung, wo wir auch schauen werden, wie entwickelt sich die Technik. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass wir sehen es teilweise ja schon in anderen Ligen auch, ja? Aber ich glaube, wir sind da wieder mal sehr, sehr früh dran mit Handball und mit der Spusu-Liga in einer technologischen Entwicklung. Bin mir aber sicher, dass wir in ein paar Jahren, ja, das vielleicht jetzt nicht beim Fußball-Champions-League-Finale sehen werden, aber in der zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland bin ich auch sicher, dass das bald schon solche Produktionen auch eine gute Lösung sein können. Und es gibt ja dann auch so hybride Varianten, sprich man kombiniert das Automatisierte mit manuellen Kameras und Produktionen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das bald gang und gäbe ist vielleicht.
Ja, super spannendes Thema, absolut, auch zur Content-Generierung und natürlich auch für die bestehenden Medienpartner oder auch vielleicht für neue Medienpartner. Ein super Asset, das ihr da anbieten könnt. Ich schließe das Thema jetzt ab. Du hast gesagt, wir sehen es vielleicht bald. Bald ist in dieser Saison noch?
Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ja.
Okay, super.
Aber in Zeiten von Corona haben wir gleich alle gelernt, dass das Letzte, was man machen darf, ist zu sagen, dann und dann und wir machen jetzt Vorhersagen, aber es ist auf jeden Fall das Ziel, ja.
Bevor wir dann zu unserer nächsten Kategorie, nämlich Entwicklungen, Trends und Tipps kommen, Abschlussfrage noch von mir. Wie sieht es mit den Firmen Sportbox, Toni.ai oder Sportstack aus? Wer führt die derzeit und wie geht es weiter?
Na, hoffentlich geht es gut weiter. Bei allen bin ich sozusagen etwas leiser getreten. Also Sportbox wieder, eben, wie ich vorher gesagt habe, federführend von Conny Wilczynski geführt. Da bin ich wirklich jetzt in die zweite, dritte Reihe, also mich eigentlich mehr oder weniger auf meine Gesellschafterposition zurückgezogen. Also da bin ich jetzt operativ eigentlich aktuell komplett sozusagen raus. Bei Toni.ai bin ich natürlich als Geschäftsführer natürlich noch aktiver, aber auch da ist sozusagen gerade klar, dass die Spusu-Liga Priorität hat. Und Sportstack ist ähnlich, das war sozusagen ja auch ein bisschen aus Toni heraus mit zwei Kollegen gesagt, hey, das wäre doch cool, in Österreich gibt es irgendwie so eine Plattform noch nicht und haben das eigentlich mal als Meetup gegründet, wenn man so will. Und gleich beim ersten Meetup sind dann aber verschiedene Leute auf uns zugekommen und haben gesagt, hey cool, mach das doch mal bei uns. Unter anderem der Philipp Newald, der ja auch schon bei euch war, mit seinem Team von Motion for Kids. Dann waren wir auch einmal bei Motion for Kids, wir waren dann einmal bei Rapid. Ich glaube, das war letztes Jahr knapp vor dem Lockdown, dann knapp irgendwie 200 Leute, auch mit internationalen Speakern und so. Also wirklich cooles Event. Und jetzt sind wir jetzt gerade auch so ein bisschen im Corona-Lockdown und könnten das natürlich alles digital anbieten, aber warten jetzt sozusagen, bis man auch wirklich wieder on-site oder analoge Events veranstalten darf.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.